Liebe Welt, hier spricht Oliver Uschmann. Ich schaue an einem verregneten Sonntag einige Tage nach der Aufnahme der vierten Folge von Nix für Umme auf das Baustellengelände gegenüber. Der Regen fällt auf die Grundplatte und auf den kleinen Bagger. Und ich muss euch etwas gestehen. Ich muss eine Warnung aussprechen. Wenn ihr gleich die vierte Folge hört, dann werdet ihr euch denken, wieso klingt der Uschmann auf dieser vierten Folge so scheiße? So blechern? So, als wäre er durch ganz Deutschland gefahren, um die letzte noch existierende Telefonzelle zu finden, um dort durch diesen magentafarbenen Hörer auf dem nach Pisse riechenden Boden Dominik sein Klangsignal zu schicken. Der sich dann, nachdem er anfängt, die Folge zu mischen, bei mir meldet und sagt, Oliver, was ist denn da schiefgelaufen? Was dort schiefgelaufen ist, war ich nicht fähig herauszufinden. Nein. Silvia hat es herausgefunden. Silvia, die in dieser Folge eine herausragende Rolle spielt meinerseits, denn in dieser Folge geht es um Genies, um Mentoren und Mentorinnen, um Partnerinnen in Crime und in Creation, um Schlüsselmenschen, wie Dominik sagt. Und sie allein hat mit ihrem scharfen Verstand und mit ihrem genauen Auge herausgefunden, dass ich beim letzten Mal vor diesem Mikrofon saß und ganz offenbar gar nicht in dieses Mikrofon gesprochen habe, sondern in das eingebaute Mikrofon meines Klapprechners, ohne es zu merken. Wahrscheinlich sind aufgrund irgendwelcher Windows-Updates die Treiber durch die Gegend geflogen und in diesem kleinen Dropdown-Menü, wo steht Mikrofon, Klammer auf, stand nicht das Yeti, sondern mein Computer und ich habe es nicht gemerkt. Natürlich können wir die Folge nicht nochmal neu aufnehmen und wollen das auch nicht, denn das Momentum einer Folge, das Spontane, das Live-Aufnehmen, das Aufeinander-Reagieren kann man nicht reproduzieren. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß mit der Beseeltheit dieser Folge, auch wenn die technische Qualität meines Teils furchtbar ist. Als nun klar war, was ich falsch gemacht hatte, ging ich also nach draußen, auf das Baugelände nebenan. Der Schlüssel des kleinen Baggers steckte noch. Ich fuhr ihn neben die Grundplatte, grub ein großes Loch im Nieselregen, stellte den Bagger ab, legte mich hinein, rollte mich ein und blieb 2 Tage liegen. Die 5. Folge klingt dann auch meinerseits wieder vernünftig.
Viel Spaß bei Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.
Also, viele Künstler, die haben immer so eine Geschichte parat. Ne? Als ich Charles Brower auf der Bühne gesehen habe, in dem Stück Die Katze auf dem heißen Blechdach unter der Regie von Leander Hausmann, habe ich gewusst, ich will nie etwas anderes werden als Theaterschauspieler. Und ich denke mir einfach so, what the fuck, ey, wer hat sich das zurechtgelegt?
Boah, das irritiert mich total. Das will ich nicht. Ich will doch nicht so ein Label haben. Ich, Markus S. von Kleiner, bin jetzt Fukuyaner. Und das ist meine Identität. Das bestimmt mein Denken, mein Wahrnehmen und so weiter. Da sind wir wieder beim Thema Identitätspolitik, was ein ganz großes Thema der Zeit ist. Und das ist etwas, mit dem ich immer Probleme hatte und deshalb keine Identifikation. Kill your fucking idols.
Ja, es gibt Szenen in Hardcore, zum Beispiel im Moab, die sind 1:1 Tarantino-Szenen, nur eben, dass die von diesen Figuren ausgeführt werden. Damals haben das noch Menschen verstanden, dann haben es Menschen bei Lesungen nicht mehr verstanden, dann wurden Lesungen abgeschafft. So geht die Geschichte. Hallo, liebe Welt, da sind wir wieder mit dem Podcast Nix für Umme. Mein Name ist Oliver Uschmann, Storyteller, Rampensau, Texthebamme. Täglich gehe ich Gassi mit den Katzen entlang des Gartenteichs und bin Wahlmünsterländer. An meiner Seite befindet sich
Markus S. Kleiner, hallo. Ich bin Medienwissenschaftler, Medienexperte, Kritikfabrikant. Ich schaue gerne von meinem Balkon auf den Kaiserberg über die Welt in Richtung Himmel in Duisburg und war Stammgast im Bordbistro der Deutschen Bahn. Mir gegenüber sitzt
Dominik Buch, Kreativschaffender, das heißt also Musiker und, wie Oliver und Markus gerne sagen, Player. Vor und hinter der Kamera. Ich gehe täglich Gassi mit dem Hund, nicht am Teich, sondern entlang von Bergarbeiterhäusern in Bochum.
Und gemeinsam haben wir beschlossen, dass fortan gilt, Nix für Umme. Ja, beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, wieso wir einfach nicht zu fassen sind. Also sehr vielfältig und vielschichtig und in keine Schublade zu stecken. Wieso wir zwischen den Stühlen arbeiten. Und heute geht es darum, wie kam es denn dazu? Denn heute geht es um Genies, Mentoren, Idole, Heldinnen und Helden. Na, vielleicht wird dem einen oder anderen auch schon aufgefallen sein, dass die gesamte Staffel des Podcasts wie eine kleine Heldenreise gebaut ist. Und wir deswegen heute beim Punkt Begegnung mit dem Mentor angekommen sind. Deswegen ist das heute unser Thema. Wer hat uns geprägt? Wer hat uns inspiriert? Wer ist mit uns und wir mit ihm oder ihr in Resonanz getreten? Wer, ich muss pathetisch werden, hat sich unlöschbar in uns eingeschrieben? Denn die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass diese Menschen und Werke auch nicht zu fassen waren. Ne? Aber bevor wir darüber sprechen, kommt die Nachlese erst einmal.
Die Nachlese.
Und zur letzten Folge kam eine schöne Nachricht rein von einem Bekannten. Der schrieb dann über WhatsApp, hör mal, sage meistens ich, aber so sinngemäß, was zur Hölle ist denn Ambiguität? Ne? Und ich hatte wohl erstmal nur den Untertitel gelesen von der Folge und ich tippe so zurück, Vieldeutigkeit. So, einfach ein Wort, Vieldeutigkeit. Und er so, ja, wieso denn nicht gleich Vieldeutigkeit sagen?
Ja. Ja.
Und ich so, ja. Es ist ja im Podcast, es ist ja nicht so, dass wir unsere Fremdwörter nicht erklären würden und Neologismen und manchmal vielleicht auch erfunden.
Was ist Neologismus?
Ja, also, guck, es ist uns nur wichtig, sage ich, diese Vielfältigkeit auch der Sprache hier einzubringen.
Hammer, was wird Adorno an dieser Stelle sagen? Ich muss dem Oliver immer Adorno beibringen, weil der kann halt nur Luhmann und der Luhmann denkt halt im Quadrat. Bei Adorno, der hat mal sehr schön gesagt, in jedem Fremdwort steckt der Sprengstoff der Aufklärung. Oh. Ist das großartig? In jedem Fremdwort steckt der Sprengstoff der Aufklärung.
Ja, aber Luhmanns Sprache bestand ja nur aus Worten, die nicht nur Fremdworte waren, sondern auch von ihm anders konnotiert noch als normal. Dann ist das ja TNT gewesen plus C4.
Ja, und Adorno hat aber dazu gesagt, mit Sprengstoff musst du vorsichtig umgehen und es geht um den kontrollierten Gebrauch und wir versprechen allen Hörerinnen, wir schaffen Wörter, wir verwenden Fremdwörter, aber wir machen nicht zu viel. Wir übertreiben nicht damit.
Wir setzen uns trotzdem nicht dahin in den Hörsaal, sondern wir haben geistig den Blaumann dabei an.
Genau. Und um das mal wieder ein bisschen philosophisch zu heben hier, ne, auch wenn du den blauen Hintergrund hast, hier mit Westwind Medien. Na, ich finde, bei Fremdwörtern ist total interessant, die Sprachbewahrerinnen haben immer Angst vor Fremdworten, weil sie denken, die eigene Sprache wird überrannt von Fremdheit. Ja, die eigene Muttersprache wird komplett verändert. Und insofern ist Sprache, weil Sprache ja immer veränderbar ist, etwas Kulturelles ist, ein Musterbeispiel für Ambiguität, dass sie zeigt, hier begegnet das eigene dem Fremden und vermischt sich. Und nachher kann man gar nicht mehr genau sagen, wo kommt was denn her. Und Fremdwörter sind in dem Sinne total produktiv oder Neologismen sind total produktiv, um die Sprache weiterzuentwickeln. Halleluja.
So, gut. Kommen wir in unsere eigene Welt. Unsere Welt besteht ja immer aus drei Thesen.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte kurz um Aufmerksamkeit. Bitte behalten Sie die Sitzquote an. Es folgen steile Thesen.
So, Zeit für steile Thesen. Markus, du fängst an.
Ich werde euch immer weiter schockieren durch Kürze. Kill your idols now.
Ich habe kein Brotmesser vor mir liegen.
Das hole ich gleich raus.
Meine steile These heißt heute: Schlüsselmenschen sind der Kompass, Schlüsselsätze die Weggabelung.
Wow. Meine Güte, ein Aphorismus zum in Kupfer stechen.
Minima-Buch, hervorragend.
Als Geschichtenerzählexperte sage ich, oftmals ist die wichtigste Figur einer Geschichte nicht der Held, sondern der Mentor. So, Markus, eigentlich hatten wir beschlossen, heute mal unsere klassischen Rubriken zugunsten des Themas der Folge ein bisschen aufzuweichen, weil dieses Thema natürlich sehr umfassend ist. Allerdings könnte es ja sein, ne, dass sich einige deiner Helden, Idole oder Einflüsse irgendwie zwischen den Gleisen getummelt haben. Eventuell.
Eher zwischen den Stühlen als zwischen den Gleisen, aber ich finde, es ist eigentlich eine unmögliche Folge heute für mich, weil ihr wisst ja, ich habe dieses große Problem mit der Identifikation und jetzt einen Reigen von Namen und Werken zu nennen, die meine Augen zum Strahlen, mein Herz zum Glühen und all diese Pathos-Formeln, die man verwenden könnte, hier anzuführen, da sage ich, nein, danke, kill your idols feeling eben. Was ich vorstellen kann im Rahmen Mentorinnen, Heldinnen, Idole, sind eher so Felder, Lebensbereiche, die mir was mitgegeben haben, was ich immer dann wieder in Kultur, in Kunst, in meinen eigenen Arbeiten, meiner eigenen Selbstdarstellung total interessant fand. Und da ist der erste große Block der Positionierung von mir in der Welt, sind meine Eltern, die mir auf der einen Seite immer Emotionalität und Sensibilität mitgegeben haben für die Welt, die um mich herum ist, für den Umgang mit anderen Menschen und mit mir, aber gleichzeitig Haltung, Durchhaltevermögen und Willensstärke. Und das sind Punkte, die für mich total wichtig waren. Wenn ich einen Text lese, möchte ich, dass der Text eine Haltung hat, dass er nicht dahin schwafelt oder schwadroniert oder poetisiert und so weiter. Ja? Wenn ich mich für Musik interessiere, muss die Gitarre eine Haltung haben. Die darf nicht einfach nur wegspielen und so. Und ich möchte aber auch emotional abgeholt werden. Ja? Und das sind so, ist so ein Pfeiler gewesen, der total wichtig war. Und das suche ich, wenn ich mich von etwas begeistern, inspirieren lasse oder von mir etwas mentorieren lasse. Das andere sind Freunde, ja, Freundinnen, die mir immer Entdeckungen und Empfehlungen gebracht haben. Also eine Horizonterweiterung und eine Horizontverschmelzung, wo ich gemerkt habe, oh, ich habe mit dir was zu tun. Uns verbindet etwas mehr als so Worte, die sagen, wir sind Freunde, wir brauchen uns und so weiter, sondern die mir sagen, hey, ich spüre gerade, indem wir die Musik hören, uns dabei ansehen, indem wir den Film sehen und zur gleichen Stelle weinen oder lachen oder was auch immer, wir haben eine Verbindung miteinander, wir sind ineinander verankert. Und dieses Resonanzraumsein füreinander ist etwas, was ich in Kunst und Kultur immer gesucht habe und was ich, wenn ich Texte schreibe, wenn ich performe, wenn ich wie mit euch den Podcast mache, ich möchte Resonanzräume erzeugen und merken, es gibt Verbindung zwischen denjenigen, die uns etwa zuhören und uns selbst untereinander und das macht's groß und spannend und toll für mich und das war die Kunstkultur muss für mich Resonanzräume erzeugen. Ihr wisst ja, ja?
Ja, da denke ich jetzt so romantisch an die Cafeteria,
ja,
zum Beispiel an der Universität oder an so eine Bar oder auch an den Vorraum eines Kinos, wo man dann über den Film noch spricht.
Ja. Ja.
Ich denke aber bei Resonanzräumen zum Beispiel nicht an Clubhouse.
Nein, 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 lass uns nicht über Clubhouse reden, darüber wird genug geredet. Lass uns über Sport reden. Ich habe ja im Vergleich zu euch Dendiesken-Sport betrieben. Ich war ja richtig 11 Jahre lang Tennisspieler beim Blau-Weiß-Rees am Niederrhein mit Psychabilly-Flat und weißem Fred Perry-Outfit, mit Kniestrümpfen, Gott, das Flat wasserstoffblond her hochgestellt. Und ich war Generation, das muss ich hier zugeben, öffentlich, shame on me, Boris Becker. Aber die Generation habe ich schnell verlassen, weil ich habe meine Enfant terrible des Tennissport kennengelernt. John Patrick McEnroe Jr., der Mann, der wohl am meisten Tennisschläger der Welt zerschlagen und seinen Gegnern entgegengeschmissen hat. Und Yannick Noah, der Franzose, der jetzt Musiker ist und so weiter. Ganz wunderbar, das waren meine Helden. Das war so enfant terrible, charmante Saboteure. Aber,
ja, wo ja, du sagst Generation Boris Becker, ne? Das muss ich ja auch mal sagen als kleiner Fun-Fact. Ich habe ja auch Tennis gespielt jahrelang. Und mein zweiter Tennistrainer, der Christoph, der hat voller Stolz gesagt, dass er nämlich schon auf Turnieren Boris Becker den Tennisschläger bespannt hat. Also was für eine tolle Verbindung.
Wenn jetzt, sagen wir mal, das Ganze ja metaphorisch, sollte das ja jetzt bedeuten, Haltung, ne? Haltung ja, jetzt im Fortsetzung von Terrible, dann müsste doch für dich die Antithese zu dem, was dich inspiriert beim Tennis, also sozusagen der Niklas Luhmann des Tennis, müsste doch dann Pete Sampras sein.
Ja, ja, eindeutig.
Ja, oder
diese ja. trockene
oder Michael Stich
kühle Sachlichkeit.
Ja, ja, aber das habe ich immer abgelehnt. Ich wollte diese Wildsäue, die einfach richtig geil spielen konnten, aber sich immer daneben genommen haben. Fand ich super. In meinen jungen Jahren konnte ich das sehr oft bei mir sehen. Immer kräftig auf die Pauke hauen, zwar die Sache gut können, aber sich viele Feinde machen, aber das okay finden. Das ist irgendwie mein John McEnroe, Yannick Noah-Erbe. Philosophie war immer sowas von Individualitäten und Singularitäten. Ja, das war mir immer total wichtig. Also diese Kollektive haben mich immer sehr skeptisch betrachtet. Und da war die Existenzphilosophie total wichtig. Da waren aber auch Figuren wie Nietzsche, Schopenhauer wichtig und die kritische Theorie. Also immer Denken, Differenz, Singularitäten, Komplexität, Konsequenz, solche Themen. Und das interessiert mich auch, wenn ich vor allem Literatur lese oder wenn ich mich mit philosophischen Themen oder wissenschaftlichen Themen beschäftige und so weiter. Nicht immer alles verkollektivieren. Deshalb ist auch sowas wie Clubhouse. Alle müssen zu Clubhouse, alle müssen bei Clubhouse stattfinden, alle müssen bei Clubhouse labern und so weiter. Also diese neuen Kollektivtrends, die permanent erzeugt werden, waren mir immer komplett zuwider. Deshalb auch born and raised in der Subkultur. Das war auch ein total wichtiges Ding, weil zwar auch da Gemeinschaft, aber Gemeinschaft qua Singularität. Der letzte Punkt, der irgendwie wichtig ist in dem Kontext, ist Pop und Pop, nur ein Aspekt, wir haben viel darüber gesprochen, ist die Stimme. Mhm. Ich bin unendlich angezogen und fasziniert von Stimmen. Für mich ist die tuberkulose Naturtuba von Tom Waits die größte Stimme der Welt. Tom Waits, der muss nur einmal anhauchen und ich bin wirklich von oben bis unten mit Gänsehaut. Das habe ich noch nie in meinem Leben sonst durch irgendetwas erlebt. Und diese Stimme holt mich aus den tiefsten Tiefen, die holt mich von den höchsten Höhen, die berührt mich so dermaßen, dass wie ich es nie anders erlebt habe. Und das ist etwas, was ich gerade bei Musik oder auch in der Performance oder wenn ich Kunst, Kultur rezipiere, immer wahnsinnig auf Stimmen achte. Und Stimmen können mich sofort wegtreiben oder mich anziehen. Ja, und das ist etwas, was total für mich wichtig ist. Das sind auch Stimme von Schauspielern etwa, Stimme von Autorinnen und so weiter. Ja, also wenn ihr an Bret Easton Ellis denkt und der Bret Easton Ellis liest American Psycho, ich war bei einer Lesung in Köln dabei im Literaturhaus, dann denkst du dir so, das kann nicht sein. Diese dünne, fistelnde, kleine Stimme erzählt von Kettensägen-Massakern von Patrick Bateman und das funktioniert doch überhaupt nicht und so weiter. Also das sind sozusagen mal einfach Bezugspunkte, ohne groß von Personen und Werken herzukommen, also Intensitäten, Atmosphären, Stimmungen, die mich in allem prägen, was ich mache, was mich anzieht und was ich auch umsetzen möchte, indem ich tue, handle, schreibe, vortrage, was auch immer.
Wir brauchen Struktur im Leben und Struktur kommt wieder durch eine steile These, wenn ich das hier richtig sehe, nämlich durch die steile These von Dominik respektive deren Erläuterung.
Absolut, ich wiederhole noch einmal, ja, Schlüsselmenschen sind der Kompass, Schlüsselsätze, die Weggabelung. Also, viele Künstler, die in Talkshows sind oder die zu Interviews eingeladen werden, die haben immer so eine Geschichte parat, ne? Als ich Charles Brewer auf der Bühne gesehen habe, da wusste in dem Stück Die Katze auf dem heißen Blechdach unter der Regie von, weiß ich nicht, Leander Hausmann, habe ich gewusst, ich will nie etwas anderes werden als Theaterschauspieler. Und von nun an habe ich alles getan und bin durch jede Widrigkeit durch und habe es geschafft. Und jetzt stehe ich hier und ich habe gekämpft und das war meine Geschichte. Und ich denke mir einfach so, what the fuck, ey, wer hat sich das zurechtgelegt? Und ich habe in meiner Vorbereitung auf diese Folge habe ich echt sehr, 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 sehr viel über mich persönlich kennengelernt oder überhaupt erstmal mir Fragen gestellt, weil mir das so noch nie bewusst war, wen ich mir eigentlich als Vorbild genommen habe oder wer für mich wahnsinnig prägend war oder wer, wie kann ich das verdichten? Weil ich nämlich ähnlich wie Markus sagen würde, so ganz spontan, naja, eigentlich habe ich kein Vorbild oder keinen Einzelnen, dem ich irgendwie nachgeeifert habe, kein Idol in dem Sinne. Natürlich könnte ich jetzt auch sagen, ja, beim Fußball, bei dir war es Tennis, bei mir Fußball, Darius Wosch, das war mein Held irgendwie so. Ich könnte jetzt auch irgendwie von Musikern sprechen, wie beispielsweise auch Band Die Ärzte, ja, finde toll, dass der Bela in unserem Intro in seiner Stimme drin ist. Die Ärzte haben mich unfassbar geprägt und mir sehr, sehr viele Türen innerhalb der Musik für mich so geöffnet oder auch in die Popkultur. Aber letztendlich war es nicht so, dass ich alles dem untergeordnet habe und deswegen Entscheidungen getroffen habe. Also letztendlich muss ich sagen, ich hatte nie den Moment, wo ich gesagt habe, den habe ich gesehen, also war mir klar, ich muss auch irgendwie Schauspieler werden. Den oder die oder Band habe ich gesehen, um Musiker zu werden oder so. Sondern es waren eigentlich alles Sachen, die verpufft sind für sich. Also die für Momente standen, die für Inspiration standen, aber nicht mich nachhaltig zu etwas gemacht haben, wo ich heute noch sage, und deswegen bin ich so, wie ich bin. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich irgendwie schon prägende Ereignisse und prägende Menschen in meinem Leben. Und diese würde ich als Schlüsselmenschen bezeichnen, weil die mir mit ihrer Art und nicht in einem Moment, sondern über viele Jahre hinweg einen Weg gezeigt haben, der mich dahin geführt hat, wo ich bin. Und diese zwei Menschen, die kann ich hier mit Namen nennen, weil das sehr, 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 sehr positiv ist. Das ist nämlich ein...
Danke,
genau. Markus S. Kleiner und Oliver Uschmann.
Yeah.
In dem Fall sind es Martin und Bettina. Und Martin und Bettina sind... Martin ist mein Klavierlehrer gewesen, den ich mit, ich glaube, ich war wirklich erst 5 Jahre alt, als ich angefangen habe, Klavier zu lernen. Und dann habe ich bei Martin Klavierunterricht begonnen. Und Bettina ist seine Frau, die ich später als Gymnasiast, als Lehrerin hatte, die die Theater-AG geleitet hat. Also das war purer Zufall. Aber diese beiden Menschen haben mich so geprägt, weil Martin mir innerhalb des Klavierunterrichts sehr schnell gezeigt hat, dass es beim Klavierunterricht für ihn nicht darum geht, alleine irgendwas abzuspielen, Noten zu spielen, sondern dass Musik was mit Identität auch zu tun hat und seine eigene Identität zu finden, sich selbst zu prägen, gucken, was möchte ich überhaupt spielen, was gefällt mir, was hingegangen ist zu Jazzmusik, was hingegangen ist zu Improvisation, was hingegangen ist zu Songs auf dem Klavier schreiben. Ich glaube, ich habe mit 12, 13, 14 angefangen, so mit den ersten Akkorden und sowas, alles selber Songs zu schreiben, was damals outstanding war, weil niemand irgendwie, später hatten viele Bands oder haben Gitarre gespielt oder so, in dem Alter war das noch irgendwie überhaupt nicht geprägt. Und Bettina in der Theater-AG ähnlich, die nicht dogmatisch irgendwie gesagt hat, wie etwas zu spielen ist, sondern es ging darum, auch da Identität zu bilden, sich Rollen auszusuchen, sich Rollen zum Eigen zu machen und so weiter.
Wenn ich mal kurz einhaken darf. Das scheint mir ein magisches Alter zu sein, mit 12. Ich habe mit 12 die ersten Texte an mich an den ersten Texten versucht, sowohl Plattenkritiken wie auch so Geschichtchen. Du hast mit 12 die ersten Akkorde komponiert. Sagt man Akkorde? Töne, Melodien?
Ja, man könnte, Stücke oder Lieder.
Stücke, also ja. Fugen.
Fugen nicht ganz, aber
und,
ja.
Ja, und ich war und mit
Markus,
12.
Hast du mit 12?
Ja, ich war ein Klumpen nichts.
Also auch sehr prägend.
Das war sehr prägend. Ein Klumpen nichts in Thermohosen, also scheiße. Tut mir leid.
Das ist mal eine gute Zeile, oder? Du warst nur ein Klumpen nichts in Thermohosen, das ist sich nicht schlecht.
Ja. Machst du mich an, oder was?
Du hast dich quasi selbst gedisst, so wie Eminem, dass man quasi die Schwächen selber auf die Battlebühne bringt und dann kann der andere sie nicht mehr verwenden.
So hat es doch angefangen wie mit dem Couscous-Salat.
Ja, richtig.
Als die Deutsche Bahn noch gefahren ist für mich.
Folge 1.
So, Klavierlehrer.
Ja, genau, also Theater richtig, das waren halt wirklich die Punkte, die mich, und lustigerweise, es steht für mich gar nicht in dem Sinne für Musik und Schauspiel. Man könnte jetzt sagen, ja klar, Klavierlehrer, der ist dafür da, dass du Musiker geworden bist und die Theater-AG-Lehrerin irgendwie dafür, dass du Schauspieler geworden bist. So, das steht für mich persönlich gar nicht da, weil diese beiden Arten in Freiheit gefördert zu werden, mich dazu geführt haben, dass ich eben nicht in Teilbereichen denke, sondern im Großen und Ganzen. Das finde ich super spannend und ist mir so bewusst geworden, dass das deswegen für mich Schlüssel Menschen sind, die nach meiner These also mein Kompass sind. Und jetzt komme ich auf den zweiten Punkt, nämlich Schlüsselmomente. Und Schlüsselmomente, die Weggabelung, das heißt, ich habe einen Kompass, wo ich weiß, okay, in diese Richtung möchte ich gehen. Der ist aber sehr, sehr breit, weil wenn schon mal nach dem Kompass gegangen ist, zwischen Norden und Nordosten und so weiter, da liegen sehr, sehr viele Unterschiede, Feinheiten, also Weggabelungen, an die ich komme. Gehe ich jetzt hier links, gehe ich jetzt hier rechts? Und da haben mich eigentlich keine Personen in dem Sinne geprägt, sondern einzelne Sätze von Personen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt so manche Schlüsselsätze, die sind manchmal vielleicht nebenher gesagt oder so, die bleiben aber unfassbar bei einem hängen, weil die in dem Moment...
Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis. Vielleicht ist keines da, Franz Kafka.
hat er dir gesagt?
Franz hat mir das gesagt, ja.
Da rief er an.
In den Gassen von Prag. Wir waren ein bisschen angeschickert.
Ja, Adorno hat zu mir gesagt, sich weder von der eigenen Ohnmacht noch von der Macht der anderen dumm machen lassen.
So, und jetzt könnt ihr das nicht sehen, liebe Ummes, wie der Markus sich sinnlich nach hinten lehnt und einfach nur genießt. Mic drop. Ja. Ich wollte noch mal ein Beispiel für einen Schlüsselsatz nennen, der mich geprägt hat. Und der ist nämlich gekommen zu einem Zeitpunkt, wo ich ihn unfassbar brauchte, weil ich so ein bisschen, nicht ganz wusste, bin ich jetzt eigentlich so der Künstlertyp oder bin ich jetzt eher so der in der Kunst oder irgendwie so unterwegs ist, aber eigentlich eher so in der beobachteten Rolle ist. Und er sagte mir, Thorsten, mit dem ich damals am Schauspielhaus Musik gemacht habe, auch zusammen und der sehr, sehr prägend für Schauspielhaus Bochum in den letzten Jahren musikalischer Leiter war, der sagte mir damals, Dominik, ganz einfach, willst du über andere schreiben oder willst du das andere über dich schreiben? Und mit dem Satz war mir alles klar, okay, ich will nicht über andere schreiben, sondern ich will etwas schaffen, wo andere über mich schreiben. Und das war, manchmal ist es ja so simpel. Dieser Satz hat mir einfach alles dann klar gemacht, wo ich die Weggabelung gehe, die ich auch gegangen bin.
Ja, Markus, damit sind Teile unserer beiden Berufsfelder beerdigt.
Ja, definitiv. Aber bei uns beiden ist ja irgendwie beides so, ne?
Ja, ja, ja.
Wir schreiben und über uns wird geschrieben.
Ja.
Ist auch nicht so schlecht.
Nee. Ja, es ist ja auch das ist ja auch ein Schlüsselsatz. Ich glaube, das ist auch bei Schlüsselsätzen wichtig. Sie sind in diesem Moment für mich genau das Richtige. Und es ist keine allgemeine Gültigkeit dahinter, wo man sagt, so allgemeine Wahrheiten, die kotzen mich sowieso an, weil es einfach in solchen Punkten wirklich auf Individualität ankommt. Und da gibt es kein richtig oder falsch oder einen klaren Hinweis, sondern es kann für einen nur in dem Moment richtig sein. Aber
ich habe schon so viele allgemeine Wahrheiten in meinem Leben kennengelernt, von der Kindheit an. Ja. Die sich als falsch erwiesen haben. Zum Beispiel, die Rente ist sicher. Robert
Blüm. Die Rente ist sicher.
Die unsichtbare Hand des Marktes wird es richten.
Ja, ja.
Nur fallen mir jetzt so spontan zu.
Oder wer 1-0 führt, der stets verliert.
Die Null muss stehen.
Ja, und ich sag hier, die Zeit verrinnt. Richtig. Also, husch, husch.
Die Zeit
verrinnt, richtig, deswegen jetzt jeder moderiert heute, voll kollektiv.
Mega. Also, wir kommen weiter zur Landlust, mal ganz schnell. Also das kann ja jetzt nicht so weitergehen, dass wir uns hier so verzetteln weiter. Oliver, wie bei Markus gilt auch bei dir, mehr Platz für die Mentoren. Es sei denn, sie haben ganz gezielt mit dem Land zu tun oder wie sieht es bei dir aus?
Ja, das auch. Ich wollte nur vorher sagen, das muss ich zwischendurch erzählen, auch wenn das gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Weil heute kam hier bei uns auf dem Land in Silvias Telefon eine wunderschöne Nachricht rein, die könnte ein Romananfang sein, von einem lieben Bekannten, der manchmal ein bisschen blüberant auf die Welt guckt. Der fragte doch tatsächlich, sagt er, mir wurde erzählt, es gibt ein Gerät, das Eier in Küken verwandelt. Wie das denn heißt? Ja, Moment, wenn das Satze XY, pass auf, die Eier aus dem Supermarkt, die kannst du nicht in Küken verwandeln. Wenn du befruchtete Eier meinst und du hast keine Henne zur Verfügung, dann wird wahrscheinlich ein Brutkasten gemeint sein. Und die Geschichte vielleicht ein andermal, warum ein Bekannter von uns jetzt Brutkasten sucht. Ja? Aber das gibt es auch nur auf dem Land. Und vor allem diese Frage. In mir wurde gesagt, ein Gerät, in dem kann man Eier in Küken verwandeln.
Großartig. Das ist wie früher mit diesem Kinderspielzeug der Mentalo. Aus den Tiefen des Universums wird dir gesagt, handle so oder du hast recht, gehe links. Ja, ja.
Aber Land ist ein gutes Stichwort, pass auf. Es kann ja passieren, und es wäre selten, wenn es passiert, aber es kann sein, dass irgendwelche Spaziergänger, die mal nicht im Handy gucken, die mal nicht abgelenkt sind, die wirklich nur die Natur wahrnehmen, ja, dass die dann belohnt werden, indem sie beispielsweise hier in der Region im Laub auf dem Boden ein Blatt finden, das mit Noten beschriftet ist, aus klassischen Musikstücken, und sich dann denken, na nun, ein Notenblatt? Ja? Oder einen Origami-Vogel finden im Unterholz statt einen echten Vogel beispielsweise. Oder wenn Sie Geocaching machen, eine Schatzkiste finden, die ein Gemäldefragment enthält von einem zerschnittenen Bild. Und man nur drei Beispiele nennen von Silvias heimlichen Werken, also Performance-Kunst, die eigentlich keiner bemerken kann, weil sie nur für sich selbst gemacht ist. Aber wenn sie einer bemerken würde, wäre es wahrscheinlich ein unfassbares Glücksgefühl für denjenigen, der sie findet. Und damit sind wir natürlich optisch auf dem Land als Übergang für meinen Schlüsselmenschen. Das ist ein toller Begriff, Dominik, den du da gebracht hast.
Ah, total.
Schlüsselmensch. Ja. Silvia ist natürlich mein Schlüsselmensch. Und dann würde ich sagen, dann könnte ich einerseits den Begriff von dir nehmen und andererseits von Markus dieses Samtpaket, dieses geistige Freiheit, ja, dieses wirklich alles, dieses frei durchatmen, dieses erstmal das tun, was du für dich tun willst. Ich hatte letzte Woche hatte ich ein Interview hier mit Mike von NorthX, ne, der sagte auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, aber der sagte auch, ja, Erfolg ist Glück. Ne? Natürlich brauchst du Kohle, unbenommen, aber glücklich sein ist quasi Erfolg. Und das geht ja nur durch diese absolute geistige Freiheit. Und auch sonst ist das, wie sie arbeitet in ihrer bildenden Kunst und in den Texten und alles, so diese Verbindung von Konzeptualität und von Sinnlichkeit, auch haptische Sinnlichkeit bei den Materialien oder von Verstand und Herz, von Botschaft und Abstraktion. Ne? Das hat mich immer schon natürlich fasziniert. Der Ami würde sagen, multilayered, ja, Emotion und Intellekt, das sind so Resonanzräume, die sie halt in allem hat, was sie macht. Und das, und da, ich meine, man ist ja viel mehr als Mentor. Wir sind ja nun ein untrennbares Team in Art, ja, Buddies, was sagt man? Buddies sagt man ja nur bei Männern, ne? Vereinte Souls in Art.
Aber Oliver, du musst ganz kurz, ich muss dich unterbrechen, ne? Für die euch jetzt nicht als das Dream Team kennen, ne? Ich glaube, du musst einmal wirklich einordnen, wer Silvia ist.
Ja, Silvia Witt, meine Frau, meine, wie hast du gerade gesagt, Partner in Art.
Ja.
Einfach auf hombrede.de gehen, der holistische Heimathügel unseres Schaffens. Ja,
genau.
Da ist alles zu finden. Und damals, also relativ früh, als wir uns, wo ich in Studienzeiten kennengelernt haben, da hat ja, das kommt nachher, Markus, da hat sie mich ja quasi davon befreit, ein eindimensionaler Jünger von Niklas Luhmann zu sein.
Gut,
da
so
kommen wir nachher noch zu,
gut so,
dass ich nämlich sehr empfänglich bin für Welterklärungstheorien, die quasi fast religiös in sich geschlossen sind. Und dann werde ich so schwärmerischer Jünger. Und das kann sie nämlich auch so geil, andere Perspektive einnehmen und auch dann einen selbst dazu inspirieren, diese dann auch mal einzunehmen. Und was dann passiert, ne, wie sich das dann öffnet, das ist auch absolut einzigartig. Ne? So, insofern, wichtigste Schlüsselmensch, wichtigste Mentorin und Partnerin in Crime, könnte ich jetzt eben verknüpfen mit Land, wegen diesen Natur-Performance-Geschichten, konnte ich das clever mit Land quasi verknüpfen, ja. Und ansonsten ist hier auf dem Land, wir werden nach Brutgästen gefragt und heute, wenn du fragst, was ist los, und heute war halt Unwetter. Und da war interessant, da war der Plastikmüll vom Nachbar, da war der Sturm, hat die Tonne geöffnet und dann hat sich der Müll in so einem Tornado auf unserem Vorplatz gen Himmel gedreht. Das war fast allegorisch.
Und das ganze Dorf hat sich versammelt
und morgen, ja, man kennt auch die Hombrede
darum. Im Stadtanzeiger irgendwie so.
Da kam der Bürgermeister, da gab es so ein Essenspaket, Eier, auch nicht aus Brutkästen.
Ha. Aber was man vielleicht auch nochmal hinzufügen kann, ich bin ja ganz großer Fan. Früher hätte ich jetzt gesagt, deiner Hartmut und ich Werke.
Die waren aber immer schon unsere, die
genau,
waren am Anfang als Männerstoffe Markt.
Genau, und deswegen muss man einfach auch sagen, dass diese Hartmut-Reihe, mit der du ja einfach auch sehr bekannt geworden bist, immer auch ein Stück weit natürlich Silvias Handschrift mittragen. Ja. Und das finde ich halt toll, wie ihr eben aus einem Guss diese unfassbar tollen Bücher und das, wenn nicht der Buch, wer darf sonst ein Buch empfehlen? Ja, oder eine
wir sind
Buchreihe?
Ja bis heute die einzigen Dankeschön. Die einzigen gewesen, soweit ich weiß, die einen bewohnbaren Themenpark zu einer Romanreihe aufbauen durften. Das in Kulturrudhaus Nordbeck, wo die Hartmut WG stand, wo man in dem Sofa sitzen, Playstation-Spiele spielen, Bier trinken konnte, in den Keller runtergehen, wo die Bombe lag, über den Barfußpfad wandeln, pipapo. Also es gibt natürlich den Harry Potter Freizeitpark, also die Phantasialand Millionen, Milliarden schwer, aber das in der Form hat sonst keiner. Da gab es ja auch, gut, da kannten wir uns noch nicht, Dominik, sonst hättest du da auch gespielt. Da gab es ja auch ein Konzert mit Bosse und vielen auf dem Festival und alles Mögliche. Also da ist ja quasi diese ganze Welt nochmal in die Welt getreten.
Ganz großartig.
Ja. Und wie kommen wir jetzt von einem Themenpark zu hartmutesken Romanen zur steilen These von Markus, die Kelio Idols heißt? Doch kommen wir eigentlich ganz einfach, nämlich Hartmut selbst als Charakter ist auch jemand, der sicherlich diese Kelio Idols Haltung definitiv auch hätte.
Und wenn ich mich kongenial jetzt hier umdrehe, sehen wir das Hartmut-Werk hinter meiner linken Schulter. Wunderbar, gesammelt Witt Uschmann das Hartmut-Werk. Aber hinter mir, ich mache Rücken für das Werk.
Machst du Rücken.
Genau, also, wie kommen wir da hin? Weil das so ein bisschen, was ich jetzt erzähle, wieder die Gegengeschichte ein bisschen zu dir ist und zu dieser wunderbaren Geschichte mit Silvia als einer seiner wegweisenden Schlüsselmenschen, Mentorin. Kill Your Idols Now bedeutet, dass für mich das Heldinnen, Idole, Mentorinnen dich zwar auf der einen Seite befreien können, aber auf der anderen Seite können sie dich sehr starr machen, weil du so auf sie bezogen bist, versuchst das nachzumachen, das nachzueifern, so zu denken, so auszusehen, so zu fühlen, vielleicht Texte so zu schreiben, Bilder so zu machen und so weiter, ja. Und es gibt ein wunderschönes Zitat, da sind wir wieder beim Zitatschatz des französischen Schriftstellers und Enfant terrible André Gide, der im Immoralisten gesagt hat, sich befreien ist nichts, frei sein können ist das Entscheidende. Und genau darauf kommt es mir an. Mentorinnen wollen irgendwie deinen Geist an ihren Geist binden, wollen, dass du die Welt so ein bisschen mit ihren Augen empfindest, ja, dass du so eine Sinnlichkeit empfindest, die so eine Verbindung herstellt und so weiter, ja. Und das ist etwas, was dich selbst nicht frei sein lässt, also eine Kultur der Freiheit, einer personalen Freiheit zu entwickeln, wie du Dinge denkst, wie du sie sagst, wie du sie beschreibst, wie du sie malst, wie du sie singst, wie du sie spielst und so weiter. Und das ist etwas, was für mich immer total wichtig war, dass ich mich so schnell von Dingen lösen musste, die mich begeistert haben. Ich habe sie nicht weggeworfen und gesagt, das begeistert mich nicht mehr, aber nicht dieser enge Fokus. Als ich Tom Waits entdeckt habe für mich, habe ich ein Jahr lang, ich wiederhole, ein Jahr lang, fast ausschließlich Tom Waits gehört und habe nichts anderes neben Tom Waits gelten lassen. Ich bin in Clubs gegangen und habe nicht mehr getanzt, weil ich gesagt habe, hey, das ist halt nicht Tom Waits und so. Ja, eine völlig irre Sache. Das war so komatös verbunden mit Tom Waits. Ja, und das hat sich dann irgendwann aufgelöst. Und das sind so Momente, wo man so eine manische Verbindung hat, was für mich immer kontraproduktiv war. Also dieses frei sein können, dieses sich befreien, dieses loslassen, die eigene Sprache, die eigene Haltung, die eigene Perspektivierung zu bekommen, auch wenn man angeregt wird, wenn man inspiriert wird, wenn man begeistert wird und so weiter, ja. Das zweite ist, das hängt ganz eng damit zusammen, ist für mich eben Bildung als eine Fremdheitserfahrung. Und was heißt das? Das heißt, dass ich mich immer auch von mir lösen muss. Ich kann ja nicht alleine mein Mentor sein, sondern ich muss mich immer auf etwas einlassen, was nicht ich bin, um meinen Horizont zu erweitern, ohne mich aber dabei aufzugeben. Das heißt, ich handle mich permanent in dem, was ich bin, wie ich denke, wie ich schreibe, wie ich rede und so weiter, handle ich mich permanent mit etwas aus, was nicht ich bin, aber ich muss es übersetzen in meine Lebenswelt, in mein Denken, ja, und zu sagen, wie kann ich es verändern? Das ist der zweite Punkt, der mir total wichtig dabei ist. Und deshalb auch hier, kill your idols. Ja, wenn du inspiriert worden bist, verändere die Inspiration. Mach sie zu deiner Inspiration und gib auch die wieder auf, dass du nicht permanent das Gleiche redest, das Gleiche machst und so weiter. Der letzte Punkt, der für mich immer ganz, ganz wichtig ist, ist Identifikation ist ein Gefängnis, das mich zugleich ein- und aussperrt und so oder so immer stigmatisiert. Das war im Studium und lieber Oliver, du weißt, meine Liebe ist für ewig bei dir, aber bei der Luhmann-Sache eben nicht. Und es gab in meiner Studienzeit die Luhmannianerinnen, genau wie es die Hegelianerinnen gab. oder die Kafkaesken und so weiter. Ich bin durch ein Studium gegangen, wo Leute sich mit Theoretikerinnen, ja, Literatinnen identifiziert haben und wie in einer Sekte die Manianerinnen waren oder die Fukuyanerinnen und so weiter. Fast so schlimm wie Fukushima. Und also völlig irre. Und das habe ich gesagt, nein, das irritiert mich total. Das will ich nicht. Ich will doch nicht so ein Label haben. Ich, Markus S. Kleiner, bin jetzt Fukuyaner. Und das ist meine Identität. Das bestimmt mein Denken, mein Wahrnehmen und so weiter. Da sind wir wieder beim Thema Identitätspolitik, was ein ganz großes Thema der Zeit ist. Und das ist etwas, mit dem ich immer Probleme hatte und deshalb keine Identifikation. Kill your fucking idols.
Bam. So.
Mic drop. Ich hatte in der Zwischenzeit keinen konkreten Moment, den ich namentlich irgendwie mit irgendwem verknüpfen dürfte, öffentlich. Aber so wieder diverse Erlebnisse im medialen und kulturellen Geschäft, die mich jetzt nochmal kurz dazu bringen, zu sagen, es stellt sich immer mehr heraus, dass viele, vor allem der großen Player, das dämonische dreifache U verlangen. Da könnt ihr euch alle drauf einstellen, liebe Leute. Das dämonische dreifache U. Unterwerfung, Unterordnung und, jetzt pass auf, Fremdwort, Usurpationsbereitschaft.
Oh, super.
Du sollst dich unterwerfen, manchmal vertraglichen Bedingungen, die so indiskutabel sind, da könnte ich auf Schiffsschaukelbremser werden. gibt es ja mehr wegen Corona, aber ne. Unterordnung unter die, das hatten wir letztes Mal, unter die Kategorien, unter die Schubladen, in die alles passen muss. Und Usurpation ist ja, wenn eine feindliche Kraft sozusagen dein Gelände usurpiert, also besetzt. Also die Bereitschaft, dass schon in den kreativen Prozess schon eingegriffen wird von nicht kreativen Abteilungen, die dann später zum Beispiel für den Verkauf zuständig sind. Und dieses dreifache dämonische U wird immer schlimmer.
Ja, so. Super. Ja. Dominik, bevor Oliver seine steile These erläutert, gibt es Bezüge zwischen deinen Idolen und dem Leben zwischen Bergbaumuseum, Ruhrstadion und Chemnader See? Sind oder waren deine größten Helden im Schauspiel und Musik Ralf, Valkikse, Richter und Brumm, ich komm aus dir, Grönemeyer, Heulsuse? Und hat der Bochumer Bürgermeister dir denn schon gedankt, dass du mit deinen Songs die Spielvereinigung Greuther Fürth in die Flucht geschlagen hast?
Was für eine tolle Ankündigung, lieber Markus. Und um es vorwegzunehmen, bei mir hat sich bis jetzt noch nicht jemand von der höchsten Stelle der Stadt bedankt. Aber ich gehe schwer davon aus, dass das im Laufe der Saison noch passieren wird.
Ja, zu Recht.
Wenn es so weitergeht. Nein, du hast ein paar Namen gedroppt. Ralf Richter, Herbert Grönemeyer. Man könnte natürlich jetzt irgendwie so viele weitere Namen nennen, die man mit Bochum oder dem Ruhrgebiet assoziiert. Und in meinem Podplot kann ich selbstverständlich mit so einer Story dienen. Und zwar einer runden Story. Denn ich erzähle euch jetzt eine Geschichte aus dem Millenniumsjahr 2000, ja. Wir sind in dem magischen Jahr, wo ich 12 Jahre alt bin, ja, also 12. Wir hatten die Zahl ja vorhin auch schon. Und diese Geschichte trägt den Namen Wursttheke und Mambo, Herbert hoch 2. und zwar ist es folgendermaßen passiert, ja. Also, das Jahr 2000, ich bin 12 Jahre alt und bin natürlich irgendwie voller Tatendrang, ja. Ich bin ein Typ, der irgendwie kein Blatt vor den Mund nimmt, der Musik macht, der einfach sich auf eine Bühne stellt, Geschichten erzählt und kein Problem damit hat, nicht schüchtern ist und so weiter und so fort. Also, ich bin natürlich Ruhrwelle-Hörer gewesen. Ja, Ruhrwelle war damals das Lokalradio in Bochum, ja, Radio Ruhrwelle Bochum. Und dort kam eine Ankündigung, okay, wir suchen Leute allen Alters, Menschen allen Alters für einen Talentwettbewerb. Da kann man alles auf der Bühne präsentieren, was man machen möchte und wer ist dabei? So, ich hatte gedacht, als 12-Jähriger, jo, warum nicht? Im Nachhinein stellte sich raus, dass ich ungefähr mit 20 Jahren Abstand der Jüngste war, der dort aufgetreten ist. Aber es waren zum Beispiel auch auf der Bühne damals im Rahmen dessen Christian Hirdes, der auch ja relativ bekannt geworden ist in der Musikkomedy und in der Kabarettszene. In der Jury saß unter anderem der damals noch nicht ganz so bekannte Hennes Bender. Ja? Und ich, Dominik, 12 Jahre alt, gehe auf die Bühne und was mache ich? Ich bin verkleidet als Herbert Knebel und erzähle und berichte die Herbert-Knebel-Geschichte von der Wursttheke. Wo glaubst du, weiße? Ne? Und das als 12-Jähriger vorm Stimmbruch. Und nachdem ich das Ding fertig gemacht habe, setze ich die Nickelbrille ab, heb meine Mütze vom Kopf und spiele Herbert Grönemeyer Mambo auf dem Flügel, der dort stand. Ja? Tosender Applaus. Keiner hat irgendwie das einordnen können, wo dieser kleine Mensch jetzt irgendwie diese beiden Charaktere da auf der Bühne macht. Und obwohl ich natürlich nicht der Preis war einfach für mich, ich habe da nicht in den Rahmen gepasst, weil ich halt einfach klein war, aber deswegen haben sie mir einen Sonderpreis verliehen, weil ich einfach da so die Bühne gerockt habe. Und jetzt sage ich euch, warum Herbert Knebel und eben Herbert Grönemeyer da auch von mir interpretiert wurden. Zum einen Uwe Lyko, ja, der eben Herbert Knebel spielt. Herbert Knebel hat mich damals total fasziniert, weil ich irgendwann angefangen, das muss noch weiter davor gewesen sein, wahrscheinlich so um die 10 rum, auf der Silberhochzeit von Onkel und Tante, ich eben einfach mal, weil das im Rahmen von so einer kleinen Revue, die wir aufgeführt haben, gut reingepasst hat, dass diese Nummer von der Wursttheke irgendwie einer spielt. Und ja, dann musste der Dominik natürlich machen, ja, und seitdem ich habe einfach mir das so oft angehört und angeguckt, bis ich das einfach nachgesprochen habe und im kleinsten Detail mit jedem Timing auch zu warten, ja, wann kommt der Lacher und wie reagiere ich da drauf, das nachgemacht habe. Und das hat mich total geprägt, weil ich dadurch gelernt habe, dieses unmittelbare Spiel, ja, also Stand-up nachzuspielen und das eigene draus zu machen. Und es ist natürlich super witzig gewesen, wenn halt so ein kleiner Junge als so ein schräger alter Ruhrgebietsoper dort steht. Und Herbert Grönemeyer, ja, ist natürlich einfach was Besonderes für jeden Bochumer. Und dabei geht's bei Herbert Grönemeyer, und das muss man verstehen, wenn man nicht aus Bochum kommt, kann man das, glaube ich, nicht verstehen, das ist gar nicht so sehr um die Kunst oder die Musik als solches von Herbert Grönemeyer geht. Und auch nicht um den Typ Herbert Grönemeyer an sich, sondern man muss wissen, dass Herbert Grönemeyer über viele Jahre als Musiker am Schauspielhaus Bochum auf der Bühne stand, dort Teil eines großartigen Ensembles war, was im ganzen deutschsprachigen Theater damals zu Zadex-Zeiten und so weiter eben sehr, sehr groß war. Und er dann halt eben einfach Platten aufgenommen hat, die unfassbar unerfolgreich waren, ehe er dann erst spätestens ab 84 mit dem Album 4630 Bochum, und das ist eben das Besondere, seinen großen Durchbruch hatte. Und das wird man als Bochumerin und Bochumer nie vergessen, dass einer von uns, ja, den wir hier immer im Theater hatten, ja, der einfach hier immer so war, den hast du im Stadion gesehen, im Theater, hast ein Bier getrunken und so, der ist dieser Superstar geworden. Und mit was für einem Song? Mit Bochum. Und sein Album auf der 1 hieß 4630 Bochum. Und das ist echt, es ist nicht pathetisch gemeint. In dem Moment habe ich immer eine Gänsehaut, auch wenn ich es im Stadion höre, weil es nicht so sehr darum geht, dass Grönemeyer mit jeder Musik, mit jedem Stück alles bewegt. Und mich bewegt eigentlich eher der Grönemeyer von damals als der von heute musikalisch. Aber das ist alles zweitrangig. So, es geht eigentlich wirklich so, das ist unser Mann von hier. Und wir sind etwas, ja, wir aus dem Ruhrgebiet, der kommt nicht aus Berlin, der kommt nicht aus Köln, der kommt nicht aus München oder Hamburg, sondern der kommt aus Bochum. Und ja, wir packen Hamburg wieder auf die Karte, ja, sagt Jan Delay und Jesus. Und bei Grönemeyer was, er hat Bochum auf die Karte gepackt. Und ja, das war halt eben das Prägende von den beiden Herberts. Und im Übrigen, die letzte Herbert-Geschichte, das hat mich auch so, ja, da hatte ich wirklich eine Träne im Auge. Ich weiß noch, als ich damals angenommen wurde, es gab sehr viele Bewerber eben am Schauspielhaus meine erste Zeit zu verrichten, indem ich dort als freiwilliges soziales Jahr in der Kultur eben tätig war. Und da war ich, das hört sich jetzt auch wieder geil an, ich war im Partyurlaub in Lorette-Mar nach dem Abi. Und irgendwann riefen mich meine Eltern an, die sagten, Post ist angekommen, du kannst die Nachfolge von Herbert antreten. Und mir war sofort klar, was damit gemeint ist. Ja, ich durfte ans große Schauspielhaus Bochum, wo Herbert Grönemeyer seine ersten Schritte gemacht hat. Das hat mich auch bewegt. Also, Herbert Knebel, Herbert Grönemeyer, das war der Podplot.
Ehrlich. Und jetzt ist doch die perfekte Überleitung zu unserem Werbeblock. Und zwar haben wir uns ja beim letzten Mal angefangen mit diesem wunderbaren Podcast Live After Lehramt entschlossen, in jeder Folge einen Podcast zu empfehlen, den wir selber toll finden. Und das passt wunderbar zum Thema, weil ich möchte einen Podcast von einem Freund von mir vorstellen, nämlich von dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger, der zusammen mit dem Filmjournalisten Sebastian Seidler, by the way, die beiden haben exquisiten Film- und Musikgeschmack, den Podcast Projektionen Kinogespräche ins Leben gerufen haben, mittlerweile 21 Folgen schon veröffentlicht. Und es geht in diesem Podcast darum, Kino als Kunst zu begreifen und jeden Film, jedes Genre, jede Regisseurin zuzulassen. Also genau das, was du gesagt hast. Man selektiert dich. Was ist denn jetzt, oh, Kino und Kunst? Und dann haben wir so einen Kanon der Gebote, den wir abarbeiten. Sondern dieser Podcast ist so leidenschaftlich, ist so offen, ist so differenziert, dass sie sagen, Kino ist Kunst, Kino ist unsere Leidenschaft. Kino ist eine der wichtigsten performativen Künste, die es gibt, die in einer großen Korrespondenz mit uns als Zuschauerin ist, die in der Lage ist, unsere Gesellschaft eben in Geschichten uns vor Augen zu führen, die uns in der Lage ist, Stimmungen, Emotionen, menschliche Abgründe, was auch immer, so zu zeigen, dass wir sie nicht im Kopf einfach nur begreifen, sondern dass wir sie spüren. Also das ist das performative Kino, dass die Geschichte sich in mir einstellt, mich zum Leben bringt. Und das haben Markus Stiegelegger und Sebastian Seidler sich zum Thema gemacht. Ihre Liebe, ihre Leidenschaft, ihre Expertise im Podcast, in jeder Folge an spannenden, an ungewöhnlichen, an randständigen, an Mainstream-Phänomenen zu zeigen, um dann zu vermitteln, so also im Sinne der Horizonterweiterung, was Film sein kann, wie stark und wie wichtig Film ist, auch gerade in einer Zeit, wo wir immer mehr über den Bedeutungsverlust von Kino sprechen, nicht nur als Ort, sondern auch über die Filmkunst durch Streaming. Und das ist etwas, was ich allen ganz, ganz ans Herz legen möchte, die sich für Film begeistern, die Kino lieben und einfach eine wilde Reise durch das Reich der Kinosinne bekommen wollen.
So, Leute, ich gucke hier auf meine Tonspur und merke, wir sind schon in Prog-Rock-Sphären angelangt von der Songlänge her. Ja, unser heutiger Podcast nähert sich schon Supper's Ready, wenn es ein Song wäre. Deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Ich habe gesagt, der Mentor ist in mancher Geschichte wichtiger als der Held. Was macht ein Mentor? Ein Mentor führt einen in die neue Welt, aus der gewohnten Welt, öffnet neue Perspektiven. Und diese neue Welt hat Resonanzräume, wie Markus richtig sagte, Resonanzbeben. Ja, also werde ich jetzt einfach nur mal kurz ein paar wichtige Helden hier mit ihren Resonanzbeben erwähnen. Zum Beispiel, also ich habe jetzt hier mehrere stehen, aber ich nehme jetzt mal nur einen pro Gebiet. Ne? Gebiet Humorverständnis Loriot. Loriot, der übrigens damals, kann man auf YouTube sehen, 88, 89 in so einer Talkshow saß und über Journalisten sprach, die ihn nicht einordnen können, weil er doch so sehr, was ist er denn? Ist er Humorist? Ist er Zeichner? Ne? Zeichentrickzeichner? Schauspieler? Heute undenkbar, heute ist für uns Loriot ein monolithisches, ganz schlüssiges Gesamtkunstwerk, aber selbst der hatte damals dieses Nicht-Einordnen-Problem, wobei nicht er, sondern die Journalisten, über die er dann nonchalant sagte, naja, man ist ein höflicher Mensch, viele davon müsste man noch einmal nach Hause schicken und sagen, beschäftigen Sie sich mit mir und kommen Sie 2 Wochen später wieder. Ich habe genau wie du Knebel nachgespielt, das habe ich als Kind schon Loriot-Nummern, Sketche, Szenen nachgespielt. Ganz viel gelernt über Timing und vor allem über das genaue Beobachten von Personen, ja. Mimik, Gestik, Sprechweise, aber auch das extrem genaue Beobachten von Milieus. Bei ihm war es das mittlerweile ausgestorbene bildungsbürgerliche Etepetete-Milieu. Aber die Technik funktioniert ja überall. ob du eine Ruhrgebietspommesbude, ein studentisches Milieu, ein Hip-Hop-Milieu, egal was, genaues Beobachten führt automatisch zu Humor. Du musst gar nichts mehr machen. Du musst es nur so wiedergeben, wie es ist. Und es funktioniert.
Frank Rosen hat ja mal dazu gesagt, er muss immer nur für sein Programm A40, was er damals gemacht hat, irgendwie sich in den RE1 setzen und immer die ganze Zeit nur einmal quer durchs Ruhrgebiet fahren und dann hat er alle Geschichten zusammen.
Richtig. Ein bisschen ein Gegenmodell dazu wäre dann mein Held Tarantino, weil die Figuren, die er erfunden hat, wird man ja im echten Leben, auch in Los Angeles, wahrscheinlich so nicht ganz finden. Ne? Jackie Brown ist ja ein Film, in dem ich lebe, wie in einem Paralleluniversum, im Grunde fast jedes Jahr mehrfach innerlich gucke und äußerlich auch, auf Englisch und Deutsch auswendig kenne, nach Los Angeles gehen könnte. Und ich habe das Gefühl, es gibt immer noch dieses Kautionsbüro, als wenn es existieren würde. Da ist es zum Beispiel dieses Form follows Story. Wenn ein Dialog gefühlt 28 Minuten braucht, dann ist es halt so. Das finde ich einfach bewundernswert. Oder auch den Aspekt von, ich sag mal, Dark Comedy. Ja, es ist ja auch immer, nicht immer, aber sehr, meistens sehr, sehr lustig und dabei unglaublich schwarz. Und heute merkt es keiner mehr. Es gibt Szenen in Hardmore, zum Beispiel im Murb, die sind 1:1 Tarantino-Szenen, nur eben, dass die von diesen Figuren ausgeführt werden. Damals haben das noch Menschen verstanden, dann haben es Menschen bei Lesungen nicht mehr verstanden, dann wurden Lesungen abgeschafft. So geht die Geschichte. Sprachliche Präzision, Numinosität, Rätselhaftigkeit, messerscharfes Formulieren bei gleichzeitig ausfransender Vieldeutigkeit ist natürlich Kafka. Ich war und bin noch Kafkaianer, weiß ich nicht, wie man sagt, Kafkaesker. So, und damit kommen wir zu diesen großen Welterklärungsmodellen. Für mich ist alles ein Prozess. Ja, für mich erklären die Werke von ihm im Grunde quasi religiös alles. Bei Fernsehserien, da hat Markus selber 50 Seiten drüber geschrieben, ist es Supernatural, wo ich besonders interessant finde, dass die ersten beiden Staffeln, die wirklich nur so Fall der Woche, Monster der Woche Folgen waren, dann die nächsten Staffel 3 bis 15 einen Riesen-Epos aufmachen, wo die ganze christliche Geschichte von Gott und Teufel und den echten und den echten in Anführungsstrichen und den neu dazu erfundenen Engeln und der Schöpfungsgeschichte und alles da erzählt wird. Und die Menschen machen das mit. Und da sind wir in meinem schwärmerischen Ding, dass ich, wenn große Welterklärungen kommen, ja, anfällig werde. Und in dem philosophisch-soziologischen Bereich war es eben damals im Studium der Luhmann und seine Systemtheorie. Und dann kam Silvia, die eben anders, wie als Markus vorhin erklärte, nicht in dem Sinne Mentor ist, dass sie irgendwie einem was überstülpt, sondern sie befreit immer, also auch wie so immer auch die Gegenperspektive. Wie viel Collins schon eins sagen, you always need to see both sides of the story. In seinem erfolglosen Album, was er komplett alleine aufgenommen hat, was heißt erfolglos? Wenn wir die Menge an erfolglosen Einnahmen auf dem Konto hätten, wären wir froh. Jedenfalls sagte sie, guck mal, jetzt versuch doch mal rein experimentell Luhmann zu widerlegen. So, und ich bin damals, kann ich mich noch genau erinnern, ich bin durch mein Bochumer Viertel, Studentenwohnung, nachts gelaufen, stundenlang, waren mehrere Nächte, und habe mir sozusagen vorgestellt, wie ich Luhmanns Systemtheorie dekonstruieren kann. Ne? Habe mit ihm gesprochen, dagegen argumentiert und so. Und irgendwann plötzlich brach mein Geist auf, im Grunde wie das Ei, das hier bebrütet werden sollte. Und da war plötzlich eine Möglichkeit, das Ganze auch anders zu sehen. Daraus wurde ein Aufsatz für die Weimarer Beiträge. Ein geisteswissenschaftliches Magazin, in dem man normalerweise nur publiziert, wenn man schon einen Doktortitel hat oder so. Da habe ich dann als MA, ich war noch nicht mal fertig, ich glaube, ich hatte gerade den Magister oder noch nicht mal, habt ihr da den Aufsatz hingeschrieben, unsystematische Betrachtungen zur Systemtheorie. Und der wurde angenommen, danach noch einer von Übermenschen und Hungerkünstlern über Kafka und Nietzsche. Und dann hatte ich sozusagen zwei Aufsätze in diesem absolut elitären geisteswissenschaftlichen Blatt und nur, weil Silvia mir gesagt hat, versuch ihn doch mal zu widerlegen. Und das sind so diese absoluten Flash-Momente. Ne? Ja, und man kann ihn natürlich, was heißt widerlegen, man kann es halt auch anders sehen. So, sagen wir mal so, es ist ja jetzt nicht wie Physik oder so, ne? Man kann es ja, halt auch immer anders sehen. Oder, Markus, gibt es irgendwas in der Soziologie, da kann man ja nicht beweisen.
Offene Kommunikationssysteme und geschlossene. Luhmann ist ein geschlossenes Kommunikationssystem. Du kannst entweder mit oder ohne Luhmann argumentieren, weil der argumentiert ja nicht. Der behauptet ja auf der Grundlage der Systemtheorie. Und das ist was...
Selbstreferenziell. Und das ist, sie ist selber selbstreferenziell in der Art, wie sie Systeme begründet, aber sie ist als Theorie an sich auch schon wieder, genau.
Natürlich.
Sag mal, hört ihr das auch?
Nun, Männer, das war die letzte Runde. Ich mache jetzt Feierabend. Machen wir hier einen Deckel, ja?
Ich höre hier schon so Kneipen.
Ja, Leute, diese Woche gibt es keine Schuld in dem Sinne. Unsere Frage ist ja immer, wer ist schuld an der Lage? Oder wenn es überhaupt Schuld gibt, dann die Schuld, sich einem von zwei Extremen hinzugeben. Nämlich entweder dem, dass man sich gegen alle neuen Einflüsse irgendwann verschließt und sagt, ich bin fertig, ne? Oder dass man sich, wie Markus gesagt hat, von den Einflüssen überrollen lässt und dann keine eigene Stimme mehr findet. Wenn das jetzt die Schuld wäre, wer wäre da?
Also für mich ist ein Ausweg aus diesem Dilemma der Begriff der Re-Creativity, den so große Leute wie Jean-Luc Godard und Jim Jarmusch geprägt haben, die gesagt haben, keiner von uns kann jemals ein Genie sein. Die Idee eines Genies, die mit dem 18. Jahrhundert so eng verbunden war, die verführt uns zu denken, dass wir alle exklusive Künstlerinnen, Kulturschaffende, Denkerinnen sind. Das ist alles schlapper Scheißdreck. Worum es geht ist, die Inspiration aus den Werken, die einen inspirieren, zu nehmen, sie zu lösen von den Quellen der Inspiration und daraus etwas zu machen, was man das temporäre eigene nennt. Jeder Jim Jarmusch-Film lebt genau so. Das ist ein riesen Zitatwerk, das ganz, ganz viele Ausgänge und Eingänge hat, ganz schöne Momente und Einstellungen hat, die aber nicht Jim Jarmusch gehören als Regisseur, die nicht den Drehbuchautorinnen gehören, sondern die jedem gehören, der sagt, ich lasse mich genau davon inspirieren, selber etwas zu tun, ich trage es woanders hin und niemandem gehört nichts oder, wie es die Scherben sagen würden, keine Macht für niemanden.
Ich komme da später nochmal so ein bisschen drauf zurück in der anderen Frage, weil ich das ähnlich aufbereitet habe eigentlich, aber ich werde es nochmal ein bisschen anders formulieren. Jetzt hier an der Frage, wer ist schuld an der Lage, sehe ich ganz klar, Olivers A-B-Variante ist ja quasi entweder zu sagen, ich stelle mich gegen alle Einflüsse überhaupt oder ich lasse mich von Einflüssen überrollen habe keine eigene Stimme. Ja, und ich sage einfach, nehmt euch nur Aspekte oder Momente von irgendetwas raus, um Grundlagen zu haben, ja, die aber so flexibel sein müssen, dass man nicht einer Sache nacheifert, eine Person überhöht, ja, sondern dass man ein Gesamtbild letztendlich selbst formt.
Ja, das wäre ja schon, was sollte man tun, ne?
Ja, da bin ich aber nochmal, da habe ich noch eine andere Idee.
Also bei mir ist es ja... Also gegen das sich verschließen vor Einflüssen hilft natürlich, also wenn man das macht, dann wäre daran schuld, dass man sozusagen alles als Götzenanbetung verdammt, was natürlich auch unsinnig ist. Und umgekehrt wäre das, dass man wiederum Götzen überhöht. Ne? Ja, klar. Ja, was sollte man tun? Da kann ich direkt, dann nehme ich meins mal davor. Aber das ist im Grunde, was ihr gerade gesagt habt, also dass man sich inspirieren lässt, den Geist beweglich hält und immer, wie mein Professor Gerd Plumpe früher so gerne sagte im Studium, multiperspektivisch denkt.
Ja, und zu diesem multiperspektivisch Denken passt ganz gut. Ich möchte, dass man sich selbst besser kennenlernt und weiß, wann man primär eine Inspiration zur Kreativität braucht und wann man sozusagen aus der Tiefe seines eigenen Wissens und seiner eigenen Emotionalität schöpfen soll. Weil man ist ja ein Resonanzraum und man ist aber auch sozusagen wie ein Archiv, wie ein Speicher von Gefühlen, von Ideen, von Erfahrungen, von Schmerz, von Leid, von Glück. Und manchmal ist es so, dass ich sage, okay, ich will jetzt zu einem Thema nichts lesen, ich will es versuchen sozusagen so, wie ich es wirklich fühle, erlebe, denke und so weiter, auf den Punkt zu bringen. Und manchmal sagt man, boah, ich kriege überhaupt keine Idee, dann höre ich einen Song, dann sehe ich einen Film, dann lese ich einen Text und dann sprudelt das. Und diese Selbsterkenntnis braucht jede, die kreativ tätig ist für sich selbst, weil man das eine, weil man das andere braucht. Man braucht nicht immer beides, man braucht nicht immer das eine oder das andere, aber meistens muss man wissen, wann man was braucht, um wirklich dann in die kreative Produktion zu gehen.
Man sollte sich vielleicht auch klar machen, was der Unterschied eigentlich ist zwischen diesem Partner oder Buddy in Crime oder ne, in Art oder einem Vorbild, einem Idol, einem Star, einem Held. Ja?
Genau.
Das sind alles unterschiedliche Facetten, die nicht synonym miteinander unbedingt verbunden sind und auch so ein bisschen diese Trennung klar machen, ja? Dass einzelne Aspekte von Menschen vielleicht wesentlich wertvoller sein können als der Mensch in seiner Gesamtheit an sich.
Ja. Absolut.
Ja, was sollte man tun und was kann man tun? Das hat sich ja überschneidet sich ja hier im Grunde. Ne? Weil was kann man tun? Man kann nämlich immer in diesen Debattierclub-Modus gehen bei allem. Und das sollte man übrigens auch tun bei Nachrichten, bei Ideologien, bei allen möglichen Dingen, sich immer zu fragen, wie wäre denn die Gegenthese? Immer gedanklich als Gedankenjogging. Wie wäre denn die Gegenthese?
Ja. Ah, da habe ich zwei These und Gegenthese für euch vorbereitet, ganz zufällig bei Was kann man tun? Die eine These wäre, wie beim Sport, sich dehnen und strecken, bevor man losläuft und nicht einfach loslaufen. Die Gegenthese wäre, sich verführen und treiben lassen, ohne sich von seinem Verstand allzu schnell zurück in die eigene Gegenwart holen zu lassen.
Ja, spannend, ne? Und beides ist irgendwie richtig, ne? Es ist halt echt irgendwie interessant. Also ich habe das ein bisschen noch pragmatischer oder an einem Beispiel festgemacht, was man tun kann. Denn ich bin nicht nur Podcast-Macher mit euch, sondern auch ein sehr intensiver Podcast-Hörer. Und unter anderem liebe ich Interview-Podcasts, die vielleicht mehr ins Detail gehen. Also sehr bekannt, aber trotzdem unfassbar gut, ne? Hotel Matze zum Beispiel oder das Buch, was er dann rausgebracht hat, was so ein bisschen die, also Matze Hielscher, was die Quintessenz von vielen Gesprächen drin ist, die Schule meines Lebens, weil ich kann mich da in anderen, in Prominenten oder weniger Prominenten, aber halt eben in Kultur und Unternehmertum, Macher wiedererkennen und in einzelnen Situationen, die die gehabt haben, daran wachsen und lernen. Und da geht es nicht darum, irgendwie beispielsweise Sascha Lobo zu hören und zu sagen, ja, den finde ich jetzt richtig geil, ich mache jetzt alles so wie Sascha Lobo und Sascha Lobo ist mein Held, aber ich kann trotzdem feststellen, was für Stolpersteine er vielleicht hatte oder was für Aspekte, an denen ich persönlich lernen kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz pragmatischer Ansatz, was man tun kann, um an anderen Leuten zu lernen.
Aber ich hoffe, du lernst von meiner Frisur mehr als von Frisur von Sascha Lobo.
Ja gut, Frisur ist jetzt sowieso bei mir immer in den letzten Jahren ein schlechtes Thema geworden, wie du weißt. Aber
theoretisch.
In der Theorie gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, was können wir hoffen?
Ja, wir können hoffen, dass wir immer wieder Menschen und Werke finden, die uns inspirieren und begeistern. Dass das nicht aufhört. Und auf der anderen Seite können wir hoffen, dass wir immer wieder die Neugier auf andere Menschen und Werke haben, die uns inspirieren können.
So, nächste Woche wird es wieder richtig pragmatisch. Nächste Woche sprechen wir über unsichtbare Arbeit. Da sind wir also wieder, nachdem wir jetzt einen großen Schlenker uns erlaubt haben, wieder nah dran am Kernthema des Podcasts, nämlich wir machen eine Rundum-Expedition durch all die Bereiche, in denen Kreativschaffende, Kulturschaffende und so weiter Arbeit verrichten, die tatsächlich nicht gezahlt werden kann, weil sie sozusagen dazu dient, die eigentliche Arbeit entweder überhaupt erstmal zu erzeugen oder logistisch einzuhegen. Ja, darum jetzt nächste Woche gehen. Wir haben gnadenlos überzogen, wie einst Wetten, dass.
Und jetzt geht der Flieger.
Und ich gebe jetzt ins Sportstudio. Ja. Jetzt geht der Flieger, er muss weg.
Er würde so gerne bleiben. Christenberg, ja, mein Lieber, er würde gerne bleiben, aber
er würde so gerne
der
bleiben,
Flieger steht lieber schon parat. Nochmal hier, einmal Blumen, nochmal danke.
Bis. Ja, oder wie bei Pusteblume, ausschalten.
Das war Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.